Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass du da bist.
Vielen Dank, Maren. Schön, dass ich bei euch sein darf.
Wir wollen heute über BDSM sprechen. Und zwar wirklich mal hinschauen, was ist BDSM eigentlich wirklich? Was steckt eigentlich an Sehnsüchten dahinter bei Menschen, die BDSM leben? Und was gibt es so für Spielarten, ist so der grobe Plan. Und vielleicht magst du als allererstes mal erzählen, du hast ja oder du bist die BDSM-Manufaktur, hast ganz viele Jahre Erfahrung in dem Bereich. Was ist denn eigentlich genau BDSM?
BDSM hat eine Dreiteilung von der Begrifflichkeit. Viele nennen es erstmal sehr platt, ist Sadomaso. Ja? Das ist aber nur ein Teil. BDSM steht für Bondage and Discipline. Bondage steht für alles, was mit Fixierung zu tun hat. Disziplin zu gehorchen, sich hinzugeben. Dann steht es für Dominanz, also Führung, und Submission, das ist der Mittelteil, DS, sich hinzugeben. Und am Ende kommt dann eben das Sadomasochismus mit SM. Also Sadismus, die Lust und der Genuss am Geben von Schmerz, und Masochismus, die Lust und der Genuss am Empfangen von
Okay,
Schmerz.
ja, schön. Weites Feld. Minimemo.
Prävalenz. Wie verbreitet ist BDSM wirklich? Die Sexualforscherin Juliette Richters hat das 2008 in einer großen Bevölkerungsstudie untersucht. Das Ergebnis war, rund 2% gaben an, im vergangenen Jahr BDSM praktiziert zu haben. Klingt wenig, aber bei Fantasien sieht das anders aus. Studien zeigen, dass bis zu 30% der Menschen zumindest gelegentlich BDSM-Fantasien haben. Fantasieren und Praktizieren sind zwei sehr verschiedene Dinge. Und der Weg dazwischen ist oft gepflastert mit Scham und dem Gefühl, damit alleine zu sein. Das sind also keine Randphänomene.
Und wenn wir jetzt mal eine Einflugschneise nehmen, und einfach über eine der verschiedenen, ich habe gelernt, es sind Spielarten, eine der verschiedenen Spielarten reingehen, um zu schauen, was steckt da eigentlich dahinter. Und jetzt, okay, jetzt nehmen wir mal Impact Play.
Yes.
Und jemand so, hat richtig Lust auf Impact Play. Und wenn wir da jetzt mal reinzoomen, A, wie sieht das dann ganz genau aus? Worauf muss man achten? Und dann auch so, was gibt den Menschen diese Erfahrung des Impact Plays?
Okay, fangen wir mit Schmerz an. Für die meisten wäre wahrscheinlich der Einstieg übers Fesseln leichter gewesen, weil das so jeder ein bisschen connecten kann, aber wir können darüber gehen. Impact Play steht für Schlagspiele. Und Schlagspiele können gemacht werden von fast zart, also wie eine leichte Berührung, bis ganz hart, also bis in tiefe Schmerzbereiche. Und das ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich, weil jeder Mensch hat eine andere Schmerztoleranz. Und auch der gleiche Mensch wird an einem anderen Tag, wenn man weniger geschlafen hat, vielleicht ein bisschen weniger gut drauf ist oder viel besser. Oder nicht so viel gegessen hat oder Stress hatte oder irgendwas, ein anderes Körperempfinden haben. Das geht uns allen so. Das heißt, die Stärke variiert von Mensch zu Mensch und auch im gleichen Menschen immer wieder. Es geht nicht darum, jemanden niederzuknüppeln und maximal weh zu tun. Darum geht es meistens gar nicht. Den meisten Menschen im BDSM geht es auch nicht um den Schmerz an sich als Selbstzweck. So der Prozentteil von Menschen, die wirklich rein ihre Lust am Schmerz genießen, die liegt bei ungefähr 5%, ist relativ klein. Die meisten Menschen genießen Impact Play, weil es Schlagspiele sind machtvoll. Sie sind kraftvoll. So funktioniert es ja auch im Negativkontext, ja? Wenn ich ein gewisses Maß an Schmerz habe, bin ich gezwungen, Selbstmechanismus und Selbstkontrollmechanismen loszulassen, fallen zu lassen, mich da reinfallen zu lassen und hingeben zu können. Im Negativen funktioniert das bei Entführungen, bei Folter, bei wo Menschen auf schlechte Art und Weise gequält werden. Auch da verlieren sie sich ja häufig auch durch das Traumata, was da passiert. Im positiven Kontext kann Schmerz mich dazu bewegen oder mir helfen, wie so ein Türöffner zu sein, der mich zwingt, quasi loszulassen, aus dem Kopf in den Körper zu gehen, aufzuhören zu denken und stattdessen zu fühlen.
Mini-Memo. Endorphine und Schmerz. Wenn dein Körper Schmerzreize wahrnimmt, schüttet er Beta-Endorphine aus. Körpereigene Opioide, die an dieselben Rezeptoren andocken wie Morphin. Sie erzeugen Euphorie, Wärme und ein tiefes Loslassen. Der Psychologe Brad Sagarin hat das 2009 im BDSM-Kontext gemessen. Beta-Endorphinspiegel steigen nach Sessions signifikant an, besonders bei submissiven Personen. Schmerz wirkt hier wie ein Türöffner. Nicht, weil er das Ziel ist, sondern weil er das Nervensystem so stark beschäftigt, dass der Denkapparat kurz offline geht.
Mich reinfallen zu lassen und dann eben bis an die Grenze zu gehen, die ich für mich selbst individuell noch als Lust auflösen kann. Nicht, die mich vielleicht ein bisschen herausfordert und auch fordert, damit ich aus dem Kopf rauskomme. Und aber gleichzeitig jetzt nicht maximal schmerzhaft ist und nur scheiße, sondern eigentlich der Türöffner, um mich da reinfallen zu lassen, um meinen Körper zu fühlen, um ein machtvolles, kraftvolles, dominantes Gegenüber zu erleben, das die Macht hat und dem ich auch die Macht gebe, als submissiver Mensch oder als passiver Mensch, das genau das mit mir zu machen, damit ich mich geführt, gelenkt, geleitet fühle, klein fühlen kann, loslassen kann und überhaupt nichts mehr nachdenken muss. Nicht, was ich morgen machen muss, für welche Rolle ich jetzt wieder wie sein müsste oder was ich erfüllen muss, sondern einfach nur noch ein Körper zu sein, Fleisch zu sein, an dem man Spaß hat, den man genießt, den man herausfordert, den man so ein bisschen vor sich her treibt, in der Energie geht und auch in der Intensität sich zu fühlen.
Also jetzt, wenn du es beschreibst, so, oh, ich habe das Gefühl, ich habe gerade das erste Mal so richtig begriffen und gefühlt, was es ist, was die Menschen suchen. Und was bei mir jetzt ankommt, ist so ein, eigentlich so, also, weil das kann ich auch in mir finden, ne? So eine Sehnsucht nach eigentlich loslassen und so das absolute Gegenteil von, wie ich ja auch die ganze Zeit durch den Tag gehe und im Prinzip so alles halte, mich halte, quasi Menschen um mich rum halte, Räume halte, als Psychologin erst recht, Sessions, halten, halten, halten. Und dann einfach mal komplett den Kopf abschalten, jegliche eigene Führung abgeben, loslassen. Und ich kann irgendwie total nachvollziehen, dass das funktioniert, A, durch so einen physischen starken Impuls, wie Schmerz. Und dann noch irgendwie so auf so eine sehr extreme Art und Weise jegliche Führung an ein Gegenüber abzugeben. Das ist irgendwie so die Mischung aus diesem physischen Impuls, dem Schmerzimpuls und ich weiß, die Führung hat jemand anders, dass das in so ein, ja, irgendwie, was dann in mir jetzt so kommt in der Vorstellung, ist wie so eine Leere und so ein Aufmachen für so das direkte Leben oder so.
Ja, ist gar nicht mal so schlecht. Ich würde sagen, fürs Aufmachen, fürs Fühlen. Wir
Aufmachen
sind
fürs
alle.
Fühlen. Sehr viel pragmatischer ausgedrückt, ja, wunderbar, kann man gut nachvollziehen.
Er hat was damit zu tun, weil wir alle eben häufig gar nicht mehr fühlen, ne? Sondern wir sind ja eben, wie du gesagt hast, gewohnt, Dinge zu halten, uns zu halten, andere Menschen zu halten, die Kontrolle zu halten, durch den Tag zu gehen. Und viele Menschen haben gar nicht. Es gibt Menschen, die finden sowas über Yoga. Es gibt Menschen, die finden sowas über Entspannungstechniken, autogenes Training, weiß der Geier. Es gibt Menschen, die finden sowas in einem Hobby. Da vergessen die alles. Da sind sie in ihrem Hobbykeller und die Welt ist draußen, ja. Da geht es da natürlich weniger um Fühlen, aber es geht auch um eine Form von Loslassen. Und beim BDSM ist der Träger Lust, Erotik, Sexualität, dann eben auch in diesem Gefühl nicht nur den Schmerz zu erleben, sondern auch Erregung zu erleben, berührt zu werden, erregt zu sein. Und sich nicht nur, also die Kontrolle abgeben zu können, sondern die Kontrolle vertrauensvoll abgeben zu können. Zu wissen, es tut jetzt zwar weh und es hilft mir auch, aus dem Schmerz rauszugehen, aber ich finde auch schön, wie er oder sie da steht, wie er oder sie aussieht, so voller Kraft mit der Peitsche in der Hand oder was auch immer, was man gerade in der Hand hat. Jemandem das zu überantworten, zu sagen, mach mit meinem Körper, treib mich vor dir her, ja. Und dann Und dann, wenn ich da angekommen bin, wo ich sein kann, dann halt mich und dann fange mich auf und ich höre auf zu denken und gebe mich einfach nur ins Fegen.
Ah, das finde ich jetzt auch noch mal ganz spannend. So dieser Moment von, also erst treibt mich vor dir her, hab die ganze Kontrolle und dann dieser Wechsel in dann halt mich. Das finde ich irgendwie irre. Mini-Memo.
Oxytocin und Aftercare. Aftercare, das ist der Begriff in der BDSM-Community für das, was nach einer Session passiert. Halten, streicheln, eine Decke, Wasser, sich nah sein und manchmal einfach schweigen. Das klingt simpel, ist aber neurobiologisch entscheidend. Nach intensiven körperlichen und emotionalen Erfahrungen ist das Nervensystem im Ausnahmezustand. Das Adrenalin ist hoch, der Körper ist aktiviert. Damit dieser Zustand sicher landet, braucht er Regulation von außen. Berührungen und Blickkontakt schütten Oxytocin aus. Das Hormon, das Sicherheit und Bindung erzeugt. Es senkt aktiv die Herzfrequenz und beruhigt das Stresssystem. Es sagt dem Nervensystem, du bist in Sicherheit.
Das hat so was ganz Archaisches oder so, oder ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist so, oder auch sehr kindlich oder sowas fast schon.
Ja, würde ich gar nicht so sagen, weil ich glaube, Halt brauchen wir ja auch als Erwachsene und brauchen wir als Menschen. Das braucht jeder Mensch. Nicht nur die Kinder in uns oder die Kinder, die wir mal waren oder die Kinder überhaupt, sondern jeder Mensch braucht so ein bisschen das Gefühl, wenn ich jetzt alles loslasse, dann ist da auch eine Angst, dass wenn ich alles loslasse, was ist denn da für ein See? In welchen See und in welche Tiefe falle ich denn rein? Und in welches Gefühl? Was kommt denn da? Kommt da Traurigkeit? Kommt da einfach nur Lust und Geilheit? Kommt da eine Leere, die sich vielleicht komisch anfühlt? Kommen vielleicht irgendwelche anderen Sachen, die ich dann eben ja vielleicht auch nicht mehr so kontrolliere, wenn ich im Fühlen bin? Welche Gefühle kommen denn da? Und ich glaube, um sich das zu trauen, braucht es eben auch nicht nur nachher, sondern auch währenddessen das Gefühl von, hier ist Halt. Alles, was du tust, es ist egal, was kommt, es ist gehalten. Du bist gehalten und es kann dir nichts passieren. Ja, du spürst was und du gehst jetzt schön da raus und du hörst schön auf zu denken, ja, und du lässt das jetzt alles los. Aber es ist keine Gefahr, zu keinem Zeitpunkt.
Spannend. Aha. Ja, danke auch nochmal, dass du das so sagst, so dieses, okay, und das brauchen wir natürlich als Erwachsene. Ne? Wir haben irgendwie, also ich kenne das auch aus der Psychologie, dass wir über die Bilder von inneren Kindern gehen, um uns zu erlauben, an bestimmte Bedürfnisse ranzukommen. Und natürlich sind es auch erwachsene Bedürfnisse. Und wenn ich dich so reden höre, dann höre ich auch so diese Notwendigkeit eben, genau, also A, das fand ich so schön, so dieses danach gehalten werden, nach diesem auch Schmerzprozess und so. Und sich das zu erlauben, genau, finde ich irgendwie total schön. Und dann eben aber auch während dieses Prozesses, wo dann die Kontrolle so abgegeben wird und auch der Schmerz zugefügt wird, diesen Halt in der Führung des anderen zu spüren. Also immer wieder wie so zu merken, ich gehe nicht in eine Leere rein, jetzt wo ich losgelassen habe, sondern da ist der andere. Und wahrscheinlich ja dann irgendwie durch neue Anweisungen oder immer wieder irgendwie einen neuen Impuls oder so. Oder wie macht man das spürbar, dass der Halt da ist, während das alles passiert?
Also eigentlich ist es nicht zielführend, dann groß mit jemandem zu sprechen oder in die Kommunikation zu gehen. Weil wenn du in dem Moment, wo du kommunizierst, gehst, musst du wieder in den Kopf, musst du antworten, musst du reagieren, musst du für den anderen was sein. Das heißt, wenn ich jemanden schlage und stelle ihm eine Frage, zwinge ich ihn in dem Moment aus dem Fühlen rauszugehen und wieder ins Denken zu gehen. Er muss mir zuhören, er muss mir antworten, er muss sich kontrollieren. So. Und deshalb ist es, man spricht schon häufig, kann man aber im BDSM auch machen, spricht man von der Zweitstimme. Das heißt, man legt die Sehnsucht auf den Tisch, dass man zum Beispiel oder sagt, lass jetzt los, lass dich fallen, ja, so dass also, dass man einfach nochmal formuliert, was antreibt, was forciert oder fühl, was ich tue oder sieh mich an, geh in den Kontakt mit mir, dass du mich wahrnimmst, ja. Es sind aber eher kurze Dinge, die sind auch viel wirkungsvoller, als jemanden zuzumüllen, weil sonst ist man eben wieder im Kopf und denkt so, was hat sie gerade gesagt? Schachtelsatz, hab nichts verstanden. Warte mal, können wir noch mal ohne Hauen machen, weil dann kann ich es auch wieder verstehen. Und deshalb in der Kommunikation, es geht viel über Berührung. Es geht, wenn man jemanden schlägt, streichelt man jemanden auch. Ja? Wenn man merkt, da ist jetzt eine Anspannung, jetzt gerade tut es mal echt vielleicht auch ein bisschen mehr weh, dann geht man eben auch mal hin und berührt einfach, hält, streichelt oder schaut an. Oder küsst oder greift in die Haare oder nimmt sich den Körper und hält den mal fest, drückt ihn an sich, ja, so, oder man drückt sich selber dran, ja, wenn häufig ist man bei Schlagspielen fixiert, ja, um das Gefühl von Wehrlosigkeit auch noch stärker zu machen und der Hingabe auch. Und es ist also eine reduzierte Kommunikation, dafür aber deutlich intensiver, weil sie eben sich nicht Worte bedient, sondern Gefühle.
Und einfach einen in der Erfahrung sein lässt, ohne wieder einen Kopf zurückzuholen.
Genau.
Ja, macht total Sinn.
Und es ist ja auch gar nicht wichtig, wenn da zum Beispiel Leere kommt, geht es ja auch darum, genau das mal zuzulassen. Es geht ja nicht darum, da dann Deckel drauf zu machen und zu sagen, so, okay, jetzt ist Scheiße gerade, dann warte mal, dann machen wir jetzt was anderes, sondern es geht ja darum zu sagen, dann geh doch da rein, dann geh doch da rein. Du bist fixiert, du kannst nicht weg. Du hast Schmerz, du könntest weinen, wenn du willst. Du kannst auch schreien, wenn du willst. Du kannst auch lachen, wenn du willst. Oder dich geil fühlen dabei. So, das, was da ist, ist da.
Und aber klar geführt von außen und gut und einfach klar gehalten in sowas wie so einer übergeordneten Sicherheit oder so, hört sich's an.
Ja, das ist, findet häufig eben in der Regel vorher statt, dass man kommuniziert. Es wird dir nichts passieren. Ich passe auf dich auf, ich bin da. Ja, es wird dir schon was passieren. Ich treibe dich, du wirst was fühlen und ich werde, aber ich werde immer auf dich Acht geben. Das ist, sonst machen Menschen auch keine Sessions miteinander. Also sonst würde man da nicht reingehen, wenn man nicht das Gefühl hat, sich mit dem anderen wohlzufühlen. Weil wenn du dir vorstellst, du stehst jetzt vor jemandem und sagst, ja, okay, du darfst mir, ich würde es jetzt genießen, wenn du mir auf den Arsch legst und ich bin gefesselt. Das machst du jetzt nicht mit Inselkunst. Muss sich selber gut fühlen, ja.
Ja, und das finde ich auch nochmal einen ganz wichtigen Punkt. Also finde ich wirklich, weil ich ja, also ich selber, ich kenne mich ja mit diesem, also ne, mit BDSM bisher so gut wie nicht aus. Und einfach über meine eigenen sozusagen ersten Vorstellungen davon, was das wohl so alles sein könnte, kann ich so ahnen, was vielleicht auch andere Menschen sich da vorstellen. Und das ist zum Beispiel eben, ja, dass es diese eine sichere Absprache vorher gibt und einen Rahmen, in dem erstmal Sicherheit herrscht, so als Boden, damit ich mich dann wirklich fallen lassen kann, eben in diese dann auch sehr extremen, so sehr rawen Erfahrungen, finde ich total wichtig, das so zu hören von dir. Weil ansonsten jetzt auch nochmal dann wieder jetzt mit meiner psychologischen Brille, würde ich auch vermuten, dass es ansonsten eben teilweise auch Erfahrungen sein können, die dann mal Spuren hinterlassen auf eine unangenehme Art und Weise. Aber wenn dieser Boden da ist, von Sicherheit erstmal, dass es dann eben das Gegenteil ist, also irgendwie heilsame Erfahrungen vielleicht sogar möglich macht.
Genau, und vielleicht auch manchmal trotzdem mit Spuren, weil Spuren sind ja nicht zwangsläufig schlecht. Wenn sie gut sind und wenn sie uns mit was in Kontakt bringen, auch wenn die Emotion vordergründig vielleicht mal erstmal blöd ist, ja, so. Das kann ja auch sein, dass dann Gefühle kommen, dass man denkt, auch Menschen. Also ich erinnere mich zum Beispiel, die ersten 2 Jahre war ich selber auf der passiven Seite und habe empfangend gelebt. Ich war nicht wirklich devot und ich wollte auch nicht wirklich loslassen. Aber da war schon auch eine Sehnsucht von, ich will jetzt Intensität und ich will was fühlen und ich will auch ein böses Mädchen sein, das war auch da. Also Rebellentum war auch da. Ich will auch wild und dreckig sein, das war auch da. Und Lust ist ja auch Trägerstoff. Aber es war dann auch so, dann bin ich häufig in so eine Session rein, dann war ich mit irgendeinem Mann, ich war noch sehr, sehr, sehr jung und ich war damals 19. Und dann am Anfang habe ich gesagt, ja, machst du mal, ne, machst du mal. So hat sich's angefühlt. Dann war die zweite Phase, die war dann so, okay, jetzt langsam wird's, also fängt an weh zu tun, ja, so ist jetzt schwieriger. Und die dritte Phase war, ich hasse dich, bist ein Arschloch, so für einen kurzen Moment. Die kommt immer ganz kurz, auch so ein Aufbegehren dagegen. Und dahinter, wenn man dahinter kommt, ist häufig ein Loslassen. Und dann war schon auch manchmal so, dass wenn man dann, weil dann kommen auch ganz viele weiche Gefühle, dass man vielleicht auch denkt, was mache ich denn eigentlich hier? Was mache ich denn eigentlich hier? Ne? Warum könnten wir jetzt nicht einfach, also warum finde ich es spannender, als jetzt einfach nur zu küssen oder sich einfach zu streicheln oder zu vögeln, whatever, ja? Und da weiß ich schon, da war die Antwort schon immer Intensität, ja? Und dann kann es eben auch mal sein, dass Gefühle hochkommen, die eben, ja, nicht nur angenehm sind, die von früher kommen, die aus anderen Dingen kommen. Ich weiß, wenn die Session richtig gut war, das erinnere ich noch sehr gut, obwohl ich sehr jung war, dann habe ich so um alles geweint, was mir jemals in meinem Leben wehgetan hat. Um Geschichten aus meiner Kindheit, um Freundschaften, um verlorene Menschen. Da war einfach mal die Möglichkeit, loszuwerden. Die Gefühle an sich waren nicht gut. Also die sind traurig. Traurig ist jetzt kein schönes Gefühl, primär, ja. Aber es war gut. Also es hatte wie so eine Katharsis, eine reinigende Wirkung manchmal auf mich.
Mini-Memo. Subspace und Cortisol. Subspace beschreibt einen veränderten Bewusstseinszustand in der submissiven Rolle. Stille im Kopf, Intensität im Körper, ein tiefes Eintauchen. 2017 hat ein Forschungsteam um James Ambler genau das untersucht. Veröffentlicht wurde es in den Archives of Sexual Behavior. Ihr Vergleich war der Flow-Zustand aus der Sportpsychologie, bei dem das Zeitgefühl verloren geht und das Selbst im Hintergrund tritt. Ergebnis ist, BDSM-Praktizierende erleben messbare Flow-Zustände. Und ihr Cortisol, das Stresshormon, sinkt danach signifikant, am stärksten bei Personen in der submissiven Rolle.
Ich dachte, oh geil, das war jetzt zwar jetzt nicht die reine Euphorie, aber es war Traurigkeit getragen von Lust und Erregung. Und dann konnte ich irgendwie was für mich auch loswerden.
Ja, spannend. Total interessant. Ich kann es mir richtig gut vorstellen. Macht für mich total Sinn, weil es einfach auch da wieder, das kenne ich ja auch aus der Psychologie, ne? Also wie wir auch Menschen begleiten, einfach an, ja, an teilweise alte Emotionen auch dran zu kommen, ne? Die irgendwo mal stecken geblieben sind und da wieder was ins Fließen zu bringen über den Kontakt zu einer aktuellen, sehr intensiven Emotion, dann auch wieder andere, wie so Trauerbäche von früher nochmal aufzumachen und so. Und genau, das finde ich total eingängig, was du erzählst, dass das, ja, dass das einfach ja auch total gesund sein kann, da was ins Fließen zu bringen. Und ich finde sowieso eigentlich, jetzt wo ich mit dir drüber spreche, ich hatte vorher immer wie so eine Sperre hin zu BDSM. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, denke ich so, hä, was war die Sperre? Ich weiß es nicht.
Mini-Memo. BDSM und psychisches Wohlbefinden. Wer BDSM praktiziert, ist krank, pervers, traumatisiert. Dieses Bild hält sich hartnäckig, aber die Wissenschaft erzählt eine andere Geschichte. 2013 verglichen die PsychologInnen Wiesmeier und van Assen über 900 BDSM-Praktizierende mit einer Kontrollgruppe. Das Ergebnis war, die BDSM-Gruppe zeigte mehr psychische Stabilität, weniger Neurotizismus und eine sichere Bindungsorientierung. Also weniger Angst in Beziehungen und weniger Vermeidung. Eine weitere Studie im Journal of Sexual Medicine bestätigte, konsensuelle BDSM-Praktiken gehen nicht mit erhöhtem psychischem Leid einher. Kink ist kein Symptom. Manchmal ist er schlicht ein Ausdruck von Neugier, Kreativität und dem Wunsch nach intensiver Verbindung.
Das führt ja so. Es ist so das Natürlichste der Welt, da in diese. Also eigentlich, was ich höre, ist mit dem Leben selbst, mit dem eigenen Erfahrungsraum, mit den eigenen Gefühlen, mit dem Körper, mit puren Empfindungen in Kontakt kommen. So. Okay,
Und
cool.
Intensität. Und wir verstärken es noch, machen es noch mehr deutlich, weil wir sind überreizt, wir sind überladen und wir machen einfach, legen einfach noch eine Schippe drauf, als jetzt streicheln. Also einfach durch Reize, auch durch Führung, auch durch Kraft, damit überhaupt Intensität möglich ist, damit man überhaupt, also für mich, ich könnte ohne BDSM, auf der dominanten Seite jetzt schon seit vielen, vielen Jahren, könnte ich mir keine Beziehung mehr vorstellen, weil mir würde total viel fehlen. Und damit meine ich nicht die Spielchen an sich, sondern damit meine ich das Gefühl, wenn man jemanden anschaut, der zum Beispiel vor dir steht oder kniet, der ganz viel fühlt, der sich dir hingibt, der mit großen Augen und Lust und Vertrauen schaut. Diese Intensität hatte ich in einer, ich sag jetzt mal, nicht BDSM geprägten Sexualität nicht. Ich fand das eher langweilig. Ich fand, okay, kann man machen. Manchmal war besser, manchmal war schlechter, aber wirklich in Kontakt mit mir gebracht hat es mich nicht. Es hat mich befriedigt. Nothing more. Und BDSM befriedigt mich aber seit so vielen Jahren auf einer seelischen Ebene und auf einer emotionalen Ebene, dass ich das ohne nicht mehr könnte und wollte.
Ja, kann ich total nachvollziehen, wenn ich das jetzt so von dir höre. Ich kann mir auch vorstellen, genau, es bringt mit eigenen sehr tiefen Stellen und Nischen in Kontakt, stelle ich mir vor. Und dann aber eben auch, genau, es schafft wie so eine Intimität mit unseren eigenen Teilen, die wir teilweise tief verstecken, und dann eine Intimität natürlich auch miteinander. Also wenn wir uns einander in diesen Teilen und in diesem Ausleben erleben.
Genau. Und ich darf auch böse sein. Ich darf machtvoll sein. Ich darf dich runterdrücken wollen. Ich darf dir befehlen wollen. Ich darf, kann dich auch beschimpfen wollen. Also auch Energie nicht zu bremsen, weil man ja immer schön nett ist und immer schön weich und immer schön achtsam ist. Ja, das Wort Achtsamkeit. Ich bin selber aus dem, also ich habe selber Psychologie, Soziologie, Pädagogik studiert und dieses Wort Achtsamkeit, das wird von so vielen Menschen so inflationär benutzt, dass mir schon leichte Übelkeit kommt, wenn ich es höre, ja, weil es häufig nicht mal richtig belegt ist, ja, so weil viele Menschen nicht mehr wissen, was überhaupt Achtsamkeit, vor allen Dingen sich selbst auch gegenüber und auch der eigenen Wahrheit gegenüber, ja, und auch der eigenen Wirklichkeit gegenüber, dass halt niemand ohne Fehler ist, dass niemand immer nur richtig ist, dass niemand immer nur lieb ist, dass niemand immer nur böse ist. Also, dass einfach alles Bestandteile sind, die zu verschiedenen Zeiten ihre Berechtigung und manchmal sogar Notwendigkeit haben. Und manchmal sind sie auch einfach nur geil, damit zu spielen, sie auszuprobieren, sie anzunehmen, sie zu erlauben, zu sagen, okay, das bin auch ich, ja. Und ja, ich bin manchmal ungerecht und ja, ich bin manchmal wild. Und ich werde das auch immer sein und es ist auch okay, das zu sein.
Ach, geil, echt, ich finde es so cool, das von dir gerade so zu hören. Und es passt auch so, ehrlich gesagt, es passt wirklich zu einem therapeutischen Mindset, ja. Irgendwie so dieses, ich bin alle meine Teile und ich darf allen meinen Teilen Recht und Raum geben und ich darf mit all diesen Teilen sein und ich darf sie auch alle ausleben, solange ich es auf eine sichere Art und Weise tue, die niemandem wehtut. Und gerade mit diesen Teilen liebevoll zu sein, ist ja das, was sie nach Hause holt. Und es hört sich für mich so an, als wäre das eine sehr lebendige Art und Weise, eigentlich das zu tun, was ich in Sessions mit KlientInnen mache. Zum Teil, ne? Natürlich nicht an allen Stellen, aber also da ist sehr vieles, was für mich sehr eingängig klingt, in einer sehr gesunden Lebenshaltung. In einem sich selber nahe kommen, sich selber bejahen, in allen unseren Teilen, die ja eben natürlich nicht nur immer nur liebend und lächelnd und
Natürlich.
konstruktiv sind.
Genau.
Und gerade dieses, ja, gerade dieses Reingehen und wirklich auch unsere Teile bejahen, die wir auf den ersten Blick vielleicht sogar hässlich finden oder nicht in Ordnung oder sowas. Und das gar nicht. Und jetzt, und was du beschreibst, ist eben im Vergleich zu dem, was ich dann mache, also mit Bildern arbeiten und die so nach Hause holen und innere Kindarbeit und was ich da nicht alles mache, was ich auch ganz toll und super finde und so, ist bei
Sind
dir das auf eine
Umwege.
erlebbare,
Genau.
ausgelebte Art und Weise.
Genau.
Und dann, was ich aber auch so, so spannend finde, ist eben getragen auf einer Welle von Lust. Also Lust als Katalysator für all diese Dinge. Also das finde ich irgendwie sau cool.
Ich sage immer, es ist der Träger, ne? Es ist der Botenstoff, auf dem man schwimmt, ne? Also es ist gar nicht das, worüber man geht oder worüber man Lust abbaut, sondern ist der Träger für all diese schmutzigen, wilden Dinge. Und tatsächlich haben die meisten Menschen, genauso wie auch in therapeutischen Settings, wo man ganz viele Umwege über den Kopf gehen muss, wo man schrecklich im Kopf und konzentriert sein muss, um sich selber nicht zu bescheißen. So. Das ist im BDSM nicht möglich, ne? Weil das sind deine eigenen Gefühle, die kommen, die sind dann da, Punkt, ja. Mir das zu verkopfen, zu begründen, mich rauszureden, mir Geschichten selbst zu erzählen, geht nicht, wenn ich im Fühlen bin. Geht nur, wenn ich im Denken bin, ja. Und die meisten Menschen geben sich aber diese Erlaubnis leider häufig sehr spät, ja, weil viele sind in der Wertung, die vielleicht auch viele Menschen durch mediale Darstellung haben. BDSM ist schmutzig, ist dreckig, ist verkommen. Da geht es um Gewalt, da geht es um Härte, tut's auch, vordergründig. Ist ja nicht so, dass es nicht stimmt, ja. Da ist auch Gewalt. Das ist eine Form von Gewalt, ganz klar. Geht auch um eine Form von Härte, zu jemandem zu sagen, du hältst das jetzt, ja. Aber dass das manchmal auch notwendig ist, ja. Um an bestimmte andere Sachen zu kommen und viel intensiver fühlen zu können, ja, und sich selbst befreien zu können. Ja, das ist eben häufig nicht da. Das haben viele Menschen das Ding so, wenn sie merken, sie haben Lüste und sie haben bestimmte Neigungen, sich fesseln zu lassen, um sich fallen zu lassen, für sich führen zu lassen, was auch immer es ist, die sagen dann, oh Gott, das ist pervers, dass wenn ich das einem sage, dann will mich keiner mehr. Ich kann ja nicht pervers sein. Und gerade als Mann zum Beispiel auch, mich hinzugeben. Einer Frau, das würde ja dem gesellschaftlichen Rollenbild auch widersprechen, ja. Viele Frauen, die sagen, aber ich wollte doch den partnerschaftlichen, sensiblen Typen und eigentlich, wenn ich geil bin, habe ich jetzt die Idee von dem harten Kerl, der mir einfach nur sein Begehren zeigt, der mir zeigt, wie geil er mich findet und mich dabei festhält, wenn er mich fickt, ja, und mich runterdrückt und mir einfach nur zeigt, dass er gar nicht an sich halten kann. Wieso denn? Eigentlich möchte ich doch emanzipiert und klar und partnerschaftlich behandelt werden, aber in der Lust darf sich das dann eben auch gerne mal drehen, weil da geht es um Emotionen.
Ja, super, dass du das
Spielregeln.
sagst, weil das wäre auch meine Schranke, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist so dieses, ich meine, keine Ahnung, der Lustwandel, ne? Also Feminismus ist ganz klar mit im Zentrum dessen, was wir hier tun. Und so eine gefühlte, scheinbare, oberflächliche Unvereinbarkeit von BDSM und Feminismus und dann aber eben das genaue Gegenteil davon, ne? Weil es was total Selbstbestimmtes ist, zu sagen, ich möchte jetzt diese Erfahrung machen, gib mir das mal. Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache das, dann wäre mir total wichtig zu sagen, das ist ein Teil von mir, der möchte jetzt diese Erfahrung machen und es gibt auch andere Teile, so das
Genau,
daneben stellen zu können.
genau, genau. Und das ist auch wieder total unterschiedlich. Es gibt Menschen, die leben das auch nur in ihrer Sexualität aus. Das fängt an der Bettkante an und hört an der Bettkante auf, just simple. Mehr, weiter geht's nicht rein. Und manchmal auch nur als zusätzliche Spielart. Die haben eine ganz normale im weitesten Sinne, wie auch immer man normal definieren möchte, also eine nicht BDSM geprägte Sexualität. Und manchmal kommt das eben als Spielart mit dazu. Und es gibt Menschen, dazu gehöre ich, die leben das als Beziehungsform. Weil es gibt eben auch Menschen, die sind von ihrer Grundstruktur und von ihrer Neigung her das Gegenteil von mir. Ich habe Lust zu führen, zu kontrollieren, dadurch auch meinen Alltag zu erotisieren. Ganz viel Lust und Schönheit auch in meinem Alltag zu erleben. In kleinen Momenten gar nicht, dass jemand auf den Boden kriecht, aber zum Beispiel mir eine Tasse Kaffee bringt und sich hinkniet. Für den kurzen Moment gucken wir uns an, zwischen zwei Telcos oder so, gucken wir uns an. Es macht klick, 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 klick. So, es macht an. Und dann, ja, geh wieder in deine Telco, ich mache mein Zeug weiter. Ja, so. Kurzer Moment von Intimität, manchmal sogar without touch, also ohne sich berühren zu müssen, aber in der Gewissheit von, das ist unsere Lust und das ist auch das, was man genießt. Da natürlich ist das auch nicht leicht, wie in normalen Beziehungen, dass man dann besprechen muss und auch klar werden muss, haben wir da die gleichen Vorstellungen? Weil wenn ich jetzt jemanden treffen würde, der sagt, ich möchte das nur im Bett haben, dann würde ich sagen, mir zu wenig. Ich habe keine Lust, dich im Bett zu bedienen und im Alltag darf ich aber nicht dominant sein. Ich möchte immer sein, wie ich bin. Ich will das gar nicht abschneiden. Ich will immer so sein, weil ich bin immer dominant, ja? Und ich will dich nicht unterdrücken oder unterjochen, aber ich möchte immer die Möglichkeit haben zu sagen, zu jedem Zeitpunkt, machst du jetzt mal so. Und dann möchte ich, dass dir es gefällt, wenn ich das mache. Nicht dass, nur, dass du es tust. Das wäre zu wenig. Sondern dass du es genauso genießt und mich genauso anschmunzelst wie ich dich und du denkst, ja, genau das habe ich mir gewünscht. Ja. Da muss man dann eben gucken und
Ob's
viel
passt.
sprechen. Ja, genau.
Ja, ach, das ist auch echt interessant, nochmal zu hören, ja. Also war mir auch gar nicht klar, dass das was ist, was, oder irgendwie auf eine Art habe ich es natürlich mitbekommen, dass diese Art und Weise, Sexualität zu leben, also diese Spielarten, dass die natürlich einfach sich in die ganze Beziehung reintragen können, wenn man da Lust drauf hat. Wieso denn auch nicht? Ja, klar, genau. Das Leben zu erotisieren, finde ich sehr schön.
Ja, und auch sich aufeinander zu fokussieren. Viele, viele Beziehungen haben komplett den Fokus füreinander und auch die Intensität füreinander verloren. Viele Spielchen oder Regelchen können einfach auch so einen wundervollen Fokus aufeinander machen. Wenn ich dir jetzt ein Beispiel geben darf beim Essen. Ich zum Beispiel möchte, dass wenn mein Partner, meine Partnerin oder sagen wir meine Sklavin mit mir ist, und wir sind unterwegs und wir gehen irgendwo hin essen. Dann bestellen wir zusammen Essen, jeder das, was er mag. Und dann wird aber mein Gegenüber so lange warten, bis ich die erste Gabel im Mund hatte. Weil es ist im Tierreich auch so, ne, Chef zuerst. So, fertig. Ja? Aber was dabei passiert ist, man sitzt am Tisch, man schaut sich an. Und selbst wenn der andere unruhig ist und Hunger hat, sitzt er da und grinst und denkt, macht sie jetzt vielleicht extra gerade noch eine Minute länger zu warten, bevor sie die Gabel in den Mund steckt. Grinst sie noch dabei. Aber ich bin ganz bei dir und ich esse dann, wenn deine Gabel im Mund war. Ja, das ist ein Fokus auch aufeinander.
Ja, das stimmt. Ja, kann ich fühlen. Ja. Das bringt einen Fokus auf und es stellt auf jeden Fall sehr intensiven Kontakt her, so in der Beziehung.
Und das kann spielerisch und schön sein, aber eben auch lustvoll und sehr intensiv. Oder zum Beispiel beim Autofahren. Manche Frauen mögen es, wenn dann ihr Partner, ihr Sklave, wie auch immer man das nennen möchte, ihr submissiver Partner, dann ums Auto herumgeht, ihnen die Tür aufmacht. Das finde ich Gentleman, kann man machen, finde ich schön, genieße ich auch mal. Aber eigentlich ist bei mir zum Beispiel die Regel, dass ich sage, du bleibst sitzen und lässt die Tür zu. Und erst wenn ich die Tür aufhabe und mein Bein ist auf dem Boden, dann kannst du auch aussteigen. Das ist wie so eine Fixierung im Auto. Das heißt, auch da wieder so ein kleiner Moment, ja. Und wenn ich aber dann zum Beispiel Lust habe, ach, jetzt warte ich noch mal ein bisschen, mal sehen, ob was vergisst, dann auch zu sagen, hast du jetzt vergessen? Dann sprechen wir da mal drüber. Oder auch zu sehen, dass er oder sie es nicht vergisst und mich anschmunzelt und sagt, habe ich nicht vergessen, ich bleibe genau hier sitzen und mache gar nichts. Es macht auf, es fickt. Wie viele Leute fahren mit dem Auto, steigen in der Garage aus, gucken sich nicht mal an, gehen rein. Es macht einen Fokus aufeinander.
Ja, es ist
Ist
super
auch
spürbar.
Romantik. Ja,
Ja.
also für mich ist es Romantik auch, ja.
Ja, danke fürs Erzählen. Das ist genau, es macht es reichhaltiger, dass du so ganz konkrete Bilder hast und Geschichten
Ja.
erzählst. Und wenn wir jetzt mal, ich finde es total schön, wie wir jetzt so in die Tiefe eingetaucht sind, dessen, was dahinter steckt und wie das konkret gelebt werden kann und so. Ach, und übrigens, was mir auch ganz wichtig ist, noch zu erwähnen für die Zuhörerschaft, ist, du hattest bei dem Vorgespräch erwähnt, dass übrigens es überhaupt nicht so ist, dass Frauen in der Tendenz viel, viel lieber in der submissiven Position sind, sondern viele Männer zu dir kommen mit dem gleichen Bedürfnis und es ist einfach eher so ein gesellschaftlicher, eben so eine Normierung ist, der es leicht ist zu folgen, aber das entspricht nicht den Bedürfnissen,
Ja.
mit denen Männer und Frauen jeweils da sind, fand ich auch nochmal ganz wichtig. Ob du da noch was ergänzen magst, ja.
Sehr gern. Also erstmal, die kommen ja nicht zu mir, um was zu erleben. Ich bin ja nur Dozentin. Ich unterrichte BDSM.
Ja,
Das
okay.
heißt, häufig kommen sie als Paar und sagen, mein Mann möchte gerne, dass ich das für ihn bin, ja? Oder meine Frau möchte gerne, dass ich das für sie bin. Und dann üben wir und wir reden ganz viel und wir unterrichten und die Themen, die halt sind. Und dann machen die das aber zu Hause, sondern nicht bei mir. Ja? So, schon die Praktiken, die Spielarten, Technik, Handwerk, das machen wir auch bei mir, damit sie auch wissen, wie kann ich das machen, ohne was zu verletzen und so weiter. Aber komm gern zu deiner Frage zurück. Ja, es ist richtig. Es gibt gesellschaftlich einfach gerade, und das ist auch, hat auch nicht abgenommen, sondern manchmal habe ich das Gefühl, es nimmt sogar noch zu. Männer müssen stark sein, müssen der Versorger sein, müssen kraftvoll sein, müssen annehmbar, müssen die Klappe halten, bloß nicht zu viele Emotionen haben. Sie sollen aber auch Emotionen haben. Also ein Mann, der nie weint, wäre auch komisch. Aber ein Mann, der das zu häufig tut, ist eine Heulsoße. Ein Mann, der schwach ist, der nicht viel sagt, der Frauen dient, ja, oder der sich nach dem richtet, was seine Frau will, ist schnell das Weichei, ja, nicht der achtsame und aufmerksame Partner, sondern so, ja, der hat seiner Frau ja nichts entgegenzusetzen, das ist ja kein richtiger Kerl. Und das wird auch oft so wahrgenommen. Ja? Viele Männer, die devot sind, die sagen, das sind sehr kraftvolle, starke Menschen. Und man darf nicht vergessen, Devotion und Hingabe ist eine bewusste Entscheidung. Ich persönlich finde Menschen, die in der Lage sind, sich hinzugeben, sind die deutlich stärkeren Menschen.
Sehr schöner Satz.
Weil das muss man erstmal können. So Befehle geben, jemanden führen, auch wenn es verantwortungsbewusst ist, ist relativ einfach, weil ich kann damit ja auch meinen eigenen Bedürfnissen folgen. So, das ist jetzt nicht so schwer, das könnte auch der Idiot von nebenan, ja? Seinen eigenen Bedürfnissen folgen und die eben artikulieren. Aber sich hinzugeben und die Bedürfnisse eines anderen Menschen ganz gezielt über die eigenen zu stellen, als bewusste Entscheidung, nicht aus einem Opferverhalten, weil ich nicht anders kann, sondern weil ich es dir geben möchte, ist eine wahnsinnige Kraft. Ist eine, ich nenne es immer Colors of Beauty, ist für mich eine Farbe der Schönheit, ja. Viele Männer tun das nicht so gerne so öffentlich, weil in dem Moment, wo sie sagen, boah, ich hätte total gerne, dass du einfach sagst, was du dir wünschst, was du willst, und ich tue es dann für dich. Ob das die Fußmassage ist, das Abendessen kochen ist oder dich auf irgendeine Weise befriedigen, zu befriedigen, während ich vielleicht sogar selber gar nichts haben darf, ja, vielleicht stimuliert werde, geil gemacht werde, aber gar keinen Orgasmus haben darf, sondern mit der Lust verbunden bleibe, bei dir bleibe, mit meiner Lust, bis du mir erlaubst oder bis du möchtest, dass ich das jetzt freilassen laufen darf, ja. Das machen viele Männer nicht. Die machen dann die Erfahrung, dass Frauen sagen, ach, du bist hier gut, du bist hier kein richtiger Kerl. Nö, so, ja, nö, dann nicht. Brauchen wir uns auch nicht treffen oder irgendwas anderes. Also Ablehnung erfahren und es als Schwäche interpretiert wird. Und deswegen gehen Männer damit nicht so nach außen. Die verbergen das, die verstecken das, die halten das auch häufig jahrelang für falsch, weil sie kein Ficker sind, kein Stecher sind, der Frauen klar machen will, weil sie in der Pubertät schon merken, kann ich nichts mit anfangen. Ich finde es toll, Frauen zu küssen. Aber ich will nicht über die drüber rutschen. Ich will nicht, ich will, dass die wollen, dass die mir sagen, was ich tun soll, wie ich ihnen gut sein kann. Aber wenn ich das mache, finden die mich doof. Und wir finden das komisch, ja. Und das sind auch dann Männer, die devot sind, machen auch die Erfahrung, wenn eine Frau nicht dominant ist, kann auch sein, sie sind eben nicht erregt, können eine Erektion nicht halten, der Ständer geht weg. Und dann erlebt man sich erst recht so, ja, okay, siehst du, ich bin Schwächling, funktioniert nicht, ich kann auch nicht meine Erektion halten. Also da ist ganz viel Wertung drin und ganz viel Abwertung auch drin, obwohl es eigentlich eine Kraft und eine Stärke und eine Schönheit ist. Aber gesellschaftlich wird es anders bewertet.
Ja, und das ist total schade.
Ja.
Ich erlebe es ganz genauso, dass Männer das irgendwie verstecken, bis teilweise damit gar nicht im Kontakt sind mit diesem Bedürfnis. Genauso wie es ja hier im Podcast so häufig darum geht, mit was wir Frauen nicht in Kontakt sind, weil wir uns
Ja.
selbst verbieten, bestimmte Seiten von uns zu zeigen, aufgrund von dieser gesellschaftlichen Norm. Und ich finde es auch immer wieder tragisch. Ich merke auch, mir tut das richtig weh, dich das nochmal so explizit sagen, zu hören, weil es so von so einer essentiellen Erfahrung im Leben abschneidet, sich nicht hingeben zu dürfen. Und ich weiß, also die Male, die ich Männer erlebt habe, die hingebungsvoll waren, das ist so wunderschön, ne?
Ja.
Das ist total sexy.
Und kraftvoll und so kraftvoll. Ich finde es so stark, ja. Weil ich wüsste nicht, als dominante Frau, ich habe es gleich. Ich darf einfach sein, wie ich bin und leben, was ich bin. Und natürlich mit Background und mit auch einem Bewusstsein für mein Gegenüber und mit Wahrnehmung. Man kann Gefühle nicht dominieren, aber ich finde es wundervoll, wenn ich merke, und das tut er jetzt nur für mich. Das ist für mich Liebe. Ja, das ist für mich. Und selbst wenn es jetzt nicht eine partnerschaftliche Liebe ist, dann ist es trotzdem eine Liebe zu diesem Menschen, das zu tun. Und das zieht mir immer noch, auch nach 30 Jahren BDSM, zieht mir das immer noch die Füße weg und lässt mich strahlen und juchzen und schreien. Also, ja.
Ja,
Und
toll,
die
ich
Menschen, die
höre.
sich das abschneiden, ja, es ist sehr häufig, dass Menschen bei mir sitzen und sagen, ich hatte jetzt, war jetzt 8 Wochen in der Depression. Ich hatte jetzt den Bore-out, ich hatte jetzt den Burnout, jetzt hatte ich den kreisrunden Haarausfall. Jetzt habe ich mein Leben lang abgeschnitten, was ich dachte, was pervers ist, was dreckig ist, was ich nicht leben darf. Und immer wenn wir Dinge abschneiden, dann geht das schief. Irgendwann.
Ja, absolut. Ich finde es
Ja.
toll. Also ich merke so richtig meine Konklusion, wenn ich dir zuhöre, ist, ich finde, BDSM, ja, stellt eine Intimität mit dem Leben selbst her. So in all seinen Facetten. Und das finde ich toll. Und ich weiß gar nicht, also ich finde es wirklich gerade irre, dass ich jemals da irgendwie, ja, dass ich da so eine Scheu hatte, überhaupt so richtig hinzugucken. Ne? Also jetzt merke ich so, Spielfreude geht an.
Ja, genau.
Okay. Ja,
Ja,
ja.
es ist, weil wir Wertungen im Kopf haben, weil das eben beigebracht wird, dass das dreckig ist, dass das böse ist, dass das nicht gut ist, dass das Frauen in Lederklamotten sind, die Männer auspeitschen oder Frauen, die nichts sagen dürfen, weil sie von einem toxischen Mann irgendwie im Prinzip missbraucht werden. Das gibt es sicherlich auch. Ne? Es gibt auch Strukturen, die einfacher sind. Es gibt auch sicherlich falsch verstandenes BDSM. Und ich will auch nicht so tun, als gäbe es das gar nicht. Aber das gibt es auch in jeder anderen Beziehung. Und ja, genau. Und die Menschen, die BDSM leben, sind meistens sehr gut in der Kommunikation miteinander, weil sonst fällt denen das irgendwann auf die Füße. Das heißt, wir müssen miteinander reden.
Total. Ja, und ich finde, das ist wie so eine Erweiterung dessen, was wir hier im Podcast sowieso rauf und runter besprechen, ist eigentlich, dass Sexualität nicht mit ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu stellen, gesellschaftlich, sondern es an den Rand zu drücken, zu tabuisieren, da entstehen ja die Verzerrungen.
Genau.
So. Und ich sehe jetzt BDSM, als wenn es gesund gelebt wird, ne? Also wie du es beschrieben hast, mit diesem sicheren Rahmen und sowas, eigentlich als wie so ein total sinnvoller, toller, ekstatischer
Genau.
Kanal für diese sexuelle Kraft, die total gesund sein kann, Und natürlich kann im Rahmen von BDSM, genauso wie in allen anderen Rahmen, diese sexuelle Kraft verzerrt und verschoben werden und Machtmissbrauch geschehen und all das. Und genau, und das ist aber ja nicht auf BDSM beschränkt, sondern ganz im Gegenteil, im Rahmen von BDSM sehe ich, ist ein Ansatz, das alles verantwortungsvoll zu navigieren. Eben wenn es
Bewusst.
richtig gemacht ist, bewusst, ja.
Ja.
Und
Manchmal bin ich auch nicht verantwortungsvoll. Aber bewusst bin ich mir dann. Aber dann will ich auch nicht verantworten. Dann will ich jetzt einfach mal so sein. Und dann ist das aber auch vorher gesprochen, dass das geht. Dass mein Gegenüber weiß, okay, manchmal will sie ungerecht sein. Manchmal will sie böse sein. Manchmal will sie Blut, Schweiß und Tränen. Und ich habe Lust, das zu geben. Und meine ganze Welt ist dadurch erotisiert. Meine ganze Welt hat so viele kleine, wundervolle erotische Momente. Es ist Pflicht, dass ein Sklave und eine Sklavin vor mir geht, wenn ich die Treppen runtergehe, weil ich könnte stürzen und dann werde ich weich fallen. Es ist Pflicht, dass wenn ich eine Treppe hochgehe, sie hinter mir gehen, weil wenn ich stürze, würden sie mich fangen. Da sind so viele kleine, die sind auch im Knigge, die sind auch in vielen anderen Lebensbereichen Gentleman oder wie man, aber es ist Fokus und eigentlich. Und in jedem dieser kleinen Dinge ist so viel Lust und so viel Genuss, dass das Leben einfach lustvoll wird. Und das feiere ich sehr.
Feiere ich mit, finde ich super. Ich bin total froh, dass ich mit dir da jetzt so reinschauen konnte. Ich habe auch direkt Lust, mal einen Kurs zu machen. Also, weil es irgendwie so wirklich so, hey, wie cool ist das denn, diese Spielarten lernen zu können? Und ich weiß jetzt schon, manches wird nicht meins sein, ne? Und aber da sich einfach mal die Erlaubnis zu geben, zu sagen, so, ich schaue jetzt mal, was für Spielarten da vielleicht interessant sind. Ich gucke einfach mal, was das so hergibt und wo Resonanz ist und so. Ja.
Und es ist ja auch nie gleich, da hast du ja auch recht. Es werden nie die, es wird, jeder Mensch mag was anderes. Und am Anfang sind da auch ganz viele Sachen angstbesetzt und auch schambesetzt und auch Hemmung besetzt. Es ist gar nicht mal so einfach, das erste Mal einem anderen Menschen weh zu tun. Weil Menschen mit einem stabilen Menschenbild sagen so: Ja, okay, also solange ich sehe, dass dem das Spaß macht, ist alles gut. Aber wenn ich sehe, das tut jetzt wirklich weh, dann kann ich das nicht mehr. Ja, aber er möchte es doch. Du weißt doch, dass er es möchte. Oder sie es möchte. Ja, aber geht nicht. Ja, habe ich auch lange für gebraucht. Ich weiß, bei meiner ersten Session, die ich aktiv gemacht habe, der junge Mann war sehr happy, hatte gerade gespritzt, ist auf dem Boden zusammengebrochen, war am Strahlen. Und ich dachte, ach du Scheiße, was habe ich gemacht? Warum hat mich das so geholt? Ja, wir haben beigebracht bekommen, dass wir das nicht dürfen, dass man das nicht macht. Und es recht nicht mit Menschen, die wir mögen. Man muss sich also ganz doll auch so mit, was ist denn da eigentlich in mich reingesetzt worden und wozu und wie weit geht das, ja? Und bremst mich das aus? Ich habe eine ganze Zeit lang, 2 Jahre, glaube ich, bin ich mit so angezogener Handbremse in jede Session rein, weil ich immer dachte, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt als dominante Frau nicht mehr kontrolliere, könnte ich dann jemanden verletzen? Würde ich was übersehen? Würde ich jemanden so verletzen, dass das irgendwie schädlich ist? Oder könnte ich vielleicht sogar jemanden umbringen? Ne? So, man muss sich ja jede Frage in der Theorie stellen. Und dann habe ich irgendwann nach 2 Jahren, habe ich gedacht, so, ich habe die Schnauze so voll. Wenn ich in der Lage bin, aus Lust und Genuss einen Menschen umzubringen, dann sollte man mich einsperren. Also das wäre sinnvoll für die Gesellschaft, weil dann ist irgendwas nicht in richtig, ja? Dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Also ich lasse es jetzt los. Dann sollen sie mich wegsperren und dann ist das auch gut für mich, für die Gesellschaft, dann ist das an der richtigen Stelle. Und dann habe ich genau in dem Millimeter dahinter gemerkt, nein, da ist die Grenze, die ist immer da. Das ist immer da, dass ich sehe, wann es vielleicht zu schwierig wird, wann ich vielleicht jetzt auch einen Gang rausnehme. Und das nicht aus Rücksicht, sondern weil es in mir ein Bedürfnis ist.
Ah, das löst jetzt auch nochmal so einen totalen, so ein inneres Loslassen in mir aus. Es ist, ja, weil am Ende, was ich höre in dem, was du gerade beschreibst, ist wirklich ein sich selbst in den Tiefen begegnen dürfen und dahin gehen, wo es wirklich edgy wird und wo wir wirklich irgendwie, wo wir dem Tod begegnen und unseren eigenen Anteilen, vor denen wir am meisten Angst haben und hinschauen. Und es erinnert mich ehrlich gesagt an innere Prozesse, die jenseits von Sexualität stattgefunden haben, aber wo ich wie so mit Teilen von mir konfrontiert habe, vor denen ich konfrontiert war, vor denen ich so Angst hatte, dass wenn ich genau hinschaue, dass ich irgendwas Böses sehe oder so.
Ja.
Und dann aber zu sagen, so, und jetzt nehme ich in Kauf, dass es sein kann, dass ich gleich sehe, ich bin eigentlich ganz schrecklich oder so, und ich gucke jetzt genau hin. Und dann diese Erleichterung darin, sich selbst in dieser Tiefe begegnen zu dürfen und zu sehen, da ist nichts Böses. Und wie
Und wenn es
ganz
da
uns
ist,
das
dann geht es
macht.
nur bis zu dem. Ja, genau, das macht uns ganz. Genau, das ist das Gefühl. So schön, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, dass ich ganz sein kann. Dass ich sein kann, wie ich bin. Dass ich sagen kann, ach, und dann war ich wütend und dann bin ich stur gewesen und dann habe ich das gemacht. Und ich habe damit so viel Leichtigkeit, weil ich BDSM habe. Und dann hatte ich einfach Bock, dass er das macht. Einfach nur so, weil ich wollte, dass er es macht. Das ist so viel Freiheit für mich, das ist wie atmen.
Kann ich total nachvollziehen. Ja.
Ich
Ja,
kann dir
und
dazu auch ein schönes Beispiel nennen, wenn du möchtest.
erzähl.
Ich habe vor knapp 1,5 Jahren einen neuen Mann kennengelernt. Und der hat auch ganz viel Ängste. Der war Burnout, Bored. Hat sich nur, weil sein Vater gestorben ist, hat er gesagt, ich kann so nicht mehr leben. Ja, ich möchte nicht tot umfallen und irgendwann so gelebt haben. Ich habe so lange diese Fantasien, so lange, ich kann das nicht mehr von mir abschneiden. Das ist mir jetzt egal, ich gehe da rein. Und da waren auch ganz viele paranoide Gedanken. Die waren dadurch entstanden, weil er das 40 Jahre schon abgeschnitten hatte. Ja? 40 Jahre gedacht hatte, ja, die Dominas, die sind geil. Ich finde die auch aufregend, die machen mich auch an. Aber offensichtlich ist das ja so böse, dass man da nicht hin darf, dass das gefährlich ist. Ja? Und in meinem BDSM-1-Seminar erzähle ich immer, es gibt nicht so viele Psychopathen. Dem könnt ihr natürlich begegnen. Aber dem Psychopathen würdet ihr sowieso nicht erkennen. Der begegnet euch auch im Edeka an der Kasse. Und den Soziopathen würdet ihr erkennen, weil den mochte als Kind schon keiner. So. Und, so. Und dann habe ich gesagt, und ein Psychopath, ihr habt keine Sicherheit, weil ein Psychopath, das ist der Peter nebenan, der nette Nachbar mit den 5 Fässern in der Garage. Der wartet auch 40 Treffen, ja, so in Cafés oder in Öffentlichkeit, ja. Aber wenn es jemand ist, der euch ans Leder will, dann wird er irgendwann wollen. Aber das hat mit BDSM eben nichts zu tun.
Ich merke, wir haben uns sozusagen in eine Richtung verquatscht, die mir viel lieber ist als das, was wir ursprünglich vorhatten. Ich finde es total super. Und
Oh, schön.
genau, wir hatten vorher überlegt, in die verschiedenen Spielarten reinzuschauen. Jetzt sind wir über eine Spielart in die Tiefe und Weite des BDSM eingetaucht und ich finde es super und will es genauso lassen. Und
Super
vielleicht ist
schön.
das ja auch ein Cliffhanger für nochmal eine andere Folge, in der wir uns wirklich dann die verschiedenen Spielarten ein bisschen genauer
Sehr gern.
anschauen. Magst du vielleicht nochmal aber so einen kleinen. Also einfach einen Überblick verschaffen, was es für Spielarten gibt. Ich glaube, das wäre schon noch interessant zu hören und dann mal in der
Also
Tiefe ein andermal.
ich könnte da, glaube ich, jetzt dann so die nächste Stunde drüber reden, aber ich mache einfach mal die wichtigsten. Ja, also Spielarten konkret, also jetzt vom reinen Handwerks. Können sein Impact Play, Fesselspiele und Fixierungen, sowohl mit Seilen, aber auch mit Manschetten oder anderen Sachen, also alles, was mit Bewegungseinschränkungen zu tun hat, was dann auch wieder mit Loslassen zu tun hat. Ich muss nichts machen, ich bin fest, ich kann nicht mal was machen. Also ich sage nur die Spiele an, sonst vernehmen wir uns wieder. Atemkontrollspiele, ich lege meinen Atem in deine Hand, mein Leben. Brustwarzenspiele, ja, Menschen, die da stehen an den Brustwarzen mit Fingernägeln, mit Klammern, ja, genauso an der Pussy stimuliert sind. Leichte Schlagspiele auf die Pussy, Pussy Slapping nennt man das, ja, Pussy Weights, Gewichte mit, kleine Gewichte mit Klammern dranhängen, ja, oder Klammern an die Pussy setzen. Das geht alles auch bei Schwanz und Sack, also das nennt man dann Cock and Ball Torture. Oder Cock and Ball Play, Orgasmuskontrolle, ja, dass man Techniken hat, die auch psychologisch total spannend sind, wo man zum Beispiel sagt, okay, Orgasmuskontrolle, ich kontrolliere deinen Orgasmus und du darfst erst dann kommen, wenn ich das möchte. Und dann geht man auch so Wege zum Beispiel wie man stimuliert den eigenen Sklaven oder die Sklavin und macht sie maximal geil. Und in dem Moment, wo sie oder er zum Orgasmus kommen möchte, wird es übertragen. Das heißt, jetzt stimulierst du mich, bitteschön. So, ja, so, also man spielt eben ganz viel miteinander. Das können ganz verschiedene Techniken, das können auch Keuschheitsgürtel sein, das geht auch, wenn man sagt, okay, jetzt bist du 3 Tage weg, dann ziehst du den jetzt mal an und dann kannst du da auch nicht drum rum machen. Und wenn du wiederkommst, wirst du sehr geil sein, weil Keuschheitsgürtel erlauben dir das Spritzen nicht, aber sie nehmen dir nicht die Lust, weil du den ganzen Tag spürst, dass da unten was ist, was du für mich trägst, ja, was ja auch ganz viel macht, ja. Das sind so die häufigsten. Es kann aber auch sein, also Schlagspiele auch auf dem Rücken, das geht an verschiedenen Körperstellen. Dehnungsspiele, egal ob anal, vaginal oder auch die Harnröhre durch leichte Dehnungsreize zu reizen, ja. Fisting, in jemanden mit die Hand reinzugreifen, in einem Körper zu sein und die Hand in jemandem schließen zu können. Oder sexuelle Benutzungsspiele, ja, wo es ganz klar, du bist mein Lustobjekt, ich nehme dich, wann immer ich will, wie ich will. Und guck mal, was du davon kriegst. So, oder wann du darfst, ja. So, es geht nicht um dich, es geht um mich. Ich befriedige mich an dir, ja. Es können Fetische sein, in jeder Couleur, ja. Von Füßen über bestimmte Materialien, Lackleder, Latex sind so die gängigsten, aber eben auch Schuhe, Stiefel, solche Geschichten. Und ich glaube, ich könnte echt noch ganz, ganz viel weiteres, aber der häufigste, der Großteil fängt erstmal an mit Fesselspiele und Fixierungen, mit Brustwarzenspielen und mit Schlagspielen.
Wow, okay. Ja, ein Blumenstrauß.
Genau. Ja.
Wow, ja, super. Danke, dass du es nochmal so, dass du nochmal den Blumenstrauß so aufgetan hast, weil es ist schon, genau, einfach gut, nochmal einen Überblick zu haben. So. Und genau, vielleicht willst du ja als zuhörende Person, vielleicht ist ja an der einen oder anderen Stelle was aufgegangen in dir beim Zuhören, wo du so gemerkt hast, es hat doch einen Reiz und vielleicht kannst du dir ja ein bisschen mehr Schamlosigkeit erlauben und ein bisschen mehr Freiheit und dem Leben nahe kommen. Und magst mal schauen, wir haben gehört, Einstieg ist oft über Fesselspiele, über Impact Play und oder Brustwarzenspiele und so. Und ja, go for it, Leute, probiert's doch mal.
Ja,
Lasst uns
feiert
auch
euch selbst,
da,
seid frei.
ja, und auch dieses blöde Tabu und diese Stigmatisierung abzubauen, eben nicht nur im Bereich Sexualität per se, sondern wirklich auch in diesem Bereich BDSM. Lass es uns loslassen, dieses Stigma. Mein Gott. Ja.
Ist alles die gleiche Farbe, ist alles die gleiche Sehnsucht.
Ja.
Egal in welchen Bereich wir gehen, wir wollen einfach nur sein.
Wir wollen einfach nur
Egal in
sein.
welchem Bereich.
Ach, schön. Ich finde, das ist auch ein schönes Schlusswort. Vielen lieben Dank, dass ich dich ausquetschen durfte und dass du geteilt hast, was du geteilt hast.
Ich habe ein super schönes Gefühl, es war ein super schönes Gespräch. Möchte ich mich auch wirklich bedanken, weil ich eben auch viel mehr Vorurteilen, du verstehst es direkt so und kannst mit dem Gefühl connecten. Ich bin sehr eigen, mit wem ich zusammenarbeite. Ich habe schon viele, viele, viele auch sehr große Sachen abgelehnt, ja, weil ich keinen Bock habe auf Eindimensionen, weil ich keinen Bock habe auf Klischees, weil ich keinen Bock habe, dass sie es benutzen, um Klischees zu bedienen. Und bei dir ist genau das Gegenteil und das feiere ich und damit können wir die Welt besser machen. Das ist geil.
Ah, mega. Danke dir so sehr.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonniere uns, teile die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.